dass er das noch erleben muss und noch erleben darf oder will. Und das ist die große Frage, hätte er sich das so gedacht. Der Leiter der Engelsburg, Markus Hirschi, seit 20 Jahren ist er Leiter des Studentenzentrums Engelsburg. In diesem Jahr hat er das Jubiläum und da ist ihm sicher im Moment nicht zum Feiern zumute, denn die Stadtverwaltung Erfurt hat die Trägerschaft des Studentenzentrums Engelsburg neu ausgeschrieben. Kam das aus der Kalten? Hat das die Engelsburg kalt erwischt? Und wie ist die Stimmung derzeit? Das bespreche ich mit Markus Hirschi. Schönen guten Morgen, Markus.
Morgen.
Wie ist dir derzeit zumute?
Naja, es ist unterschiedlich. Also zum einen habe ich relativ viel Hoffnung, dass wir dieses Problem auch für uns lösen können. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir auch von einigen Seiten schon Schwierigkeiten transportiert bekommen. Und das ist nicht so einfach. Und dass die Situation jetzt so öffentlich diskutiert wird, ist zum einen eine Chance, dass man auch mal öffentlich über die Inhalte und die Ziele eines Studentenzentrums reden kann. Natürlich ist es aber auch, was den Betrieb des Hauses betrifft, schon manchmal relativ schwierig, das zu gewährleisten.
Dass sich jetzt mal die Leute vorstellen können, die nicht so im studentischen Milieu unterwegs sind und vielleicht auch noch nie in der Engelsburg waren. Das Studentenzentrum Engelsburg liegt in der Allerheiligenstraße, ist ein Studentenclub, ein klassischer mit dem Keller. Da gibt es aber auch einen gastronomischen Bereich, einen Kulturbereich. Das ist eigentlich ein Riesenladen, oder?
Ja, es ist, denke ich mal, in den letzten Jahren gewachsen, relativ großes Unternehmen. Wir haben eigentlich kleine oder mittelständische Strukturen. Wir sind seit 1968 als Studentenclub in der Allerheiligenstraße in der Humanistenstätte Engelsburg, die ja auch ein denkmalgeschütztes Gebäudeensemble ist, und betreiben das jetzt seit 1990 als eingetragener Verein mit gemeinnützigen Zielen und haben seit 1996, also seitdem ich auch die Funktion des Zentrumsleiters, damals hieß das noch so, übernommen habe, die Struktur in den letzten Jahren so aufgebaut, dass wir mittlerweile recht viele Mitarbeiter dort haben, die den Betrieb gewährleisten, viele im operativen Bereich, also in der Gaststätte, im Veranstaltungsbereich.
Und wie viele hauptamtliche Beschäftigte gibt es bei euch?
Also im Moment haben wir 18 festangestellte Mitarbeiter, die Teilzeit und dann Minijobber noch, die vor allen Dingen aus dem studentischen Bereich kommen, also Studierende, die hier in der Universität und Fachhochschule tätig sind und nebenbei sich halt was dazu verdienen, weil sie eben das zum Leben auch brauchen. Bei den Hauptamtlichen ist es so, dass wir das geteilt haben in die Leute, die die Organisation machen und natürlich Leute, die im operativen Bereich arbeiten, also vor allen Dingen in der Gaststätte und im Club. Und dadurch ist halt dieser relativ große Stamm entstanden, der aber auch notwendig ist, um regelmäßigen Geschäftsbetrieb irgendwie zu gewährleisten.
Ihr seid also ein ganz schön großer Arbeitgeber. Also da ist von deiner Seite auch schon eine große Verantwortung. Das heißt, ihr seid ein klassischer Arbeitgeber. Mit 18 Leuten ist schon viel.
Ja, vor allen Dingen haben wir das also sukzessive aufgebaut in den letzten Jahren. Wir haben auch Auszubildende. Aktuell haben wir jetzt einen Auszubildenden zum Veranstaltungskaufmann im dritten Ausbildungsjahr, der also dieses Jahr fertig wird. Haben früher schon viel mehr Auszubildende gehabt. Und die Leute sind eben bei uns erstmal teilweise auf Minijobbasis angestellt gewesen und dann haben wir sie sukzessive übernommen und die haben auch alle unbefristete Arbeitsverträge. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand nur saisonal eingesetzt wird oder sowas, sondern dass wir schon versuchen, da ein Personalkonzept zu fahren, was über die nächsten Jahre auch funktioniert.
Wie sieht's aus mit institutioneller Förderung? Kriegt ihr von der Kommune, vom Land Förderung? Bekommt ihr Fördergelder?
Nein. Also wir werden nicht institutionell gefördert. Wir haben in den letzten Jahren immer mal für Projekte unterschiedlichster Art Förderung gekriegt, ob das jetzt Lottomittel waren oder auch mal eine Projektförderung von der Stadt. Es gibt in unserem Umfeld, also nicht für unseren Verein, sondern für den Förderverein, eine Förderung für den EU-Bahnhof Hessels Schreibwettbewerb, den wir gemeinsam mit dem Förderverein jedes Jahr veranstalten. Das ist auch ein Haushaltstitel, wird zwar jedes Jahr wieder kritisch hinterfragt, aber trotzdem ist es gelungen, immer wieder den in den Haushalt reinzuschreiben. Wie es dieses Jahr aussieht, weiß ich noch nicht. Und ansonsten müssen wir unseren gesamten Betrieb selbst organisieren. Beziehungsweise
also für den laufenden Betrieb, für die Miete, für die laufenden Kosten, für den Unterhalt bekommt ihr keine Förderung.
Nein.
Das muss sich rechnen. Das heißt, aus der Gastronomie, jetzt mal vereinfacht gesagt, spielt ihr das Geld ein, um auch den die Dinge zu bestreiten, die Geld kosten?
Ja.
Oder wie muss man sich das mal vereinfacht gesagt vorstellen?
Ja, also es ist so, dass wir uns als sogenannte Non-Profit-Organisation verstehen. Das heißt, wir sind mit gemeinnützigen Zielen arbeiten, haben aber einen relativ großen Gastronomiebetrieb, vor allen Dingen mit der Gaststätte Steinhaus, aber auch mit dem Ebro-Club ist es ja so, dass da auch viele Gastronomieumsätze erzielt werden. Die werden genommen, um unsere laufenden Kosten zu decken und das, die Kultur quer zu finanzieren. Und das ist ein entscheidendes Konzept, was wir auch in der Größe als Alleinstellungsmerkmal in Erfurt sehen, dass wir eben kulturelle Veranstaltungen über Gastronomieumsätze, Einnahmen aus diesem Bereich querfinanzieren.
Um das nochmal zu verstehen, Kultur querfinanzieren, was ist denn in dem Falle Kultur? Was sind das für Veranstaltungen, die ihr querfinanziert oder subventioniert durch die Einnahmen der Gastronomie, zum Beispiel vom Steinhaus?
Ja, es gibt viele kleine Veranstaltungen, die wir durchführen und auch durchführen wollen, weil wir der Meinung sind, dass das zu einem lebendigen Kulturzentrum gehört. Das sind also kleine Liedermacherabende, das sind Theateraufführungen, Kabarettaufführungen. Wir haben gemeinsam mit Mitarbeitern der Universität ein Projekt, wo wir internationales Kino mit Fremdsprachenuntertiteln anbieten, wo wir also regelmäßig natürlich auch Kosten haben, vor allen Dingen in der Vorbereitung, Nachbereitung, die Veranstaltung selber zu betreuen. Und diese Veranstaltungen laufen alle nicht kostendeckend. Im Gegenteil, sie erwirtschaften eigentlich als Veranstaltung allein gesehen ein Minus. Und dieses Minus gleichen wir durch den Gastronomieumsatz bzw. durch die Erträge aus der Gastronomie aus. Dann muss man sicherlich auch die Konzerte im Clubkeller oder im Ebro-Club dazu zählen. Wer in der Engelsburg schon mal gewesen ist, wir haben also keinen großen Konzertraum, wie das jetzt vielleicht im Zentrum oder auch im Stadtgarten der Fall ist, sondern wir haben einen relativ kleinen, kleinteiligen Gewölbekeller, wo wir also Konzerte machen.
Die das ist eigentlich die klassische Ebro, ne? Also was schon immer traditionell der Club eigentlich war oder ist.
Eine bestimmte Zielgruppe erreichen, die jetzt auch nicht so groß ist, beziehungsweise die räumlichen Voraussetzungen sind auch nicht so, dass man da also große Konzerte machen kann, die sich auch kostendeckend gestalten lassen können, und die werden dann eben dadurch auch mit querfinanziert.
Ja. Um nochmal die Dimension klarzumachen, ihr zahlt an die Stadt, denn die Stadt ist in städtischem Eigentum, das ganze Areal Engelsburg, die Miete ist im Jahr was bei 4.000 und, hilf mir weiter.
Im Monat
wäre schön. Ne?
Ja, das wäre super.
Also monatliche Kosten von, zumindest von reine Miete, die ihr an die Stadtverwaltung abdrücken müsst, sind
4.001 Euro,
die sich jetzt bei der neuen Trägerschaft erhöhen werden, was ja auch ein Teil des Problems ist. Mhm. Da gab es nun in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten mit den Mietzahlungen. Das heißt, da sind Mietsachen aufgelaufen, Mietschulden aufgelaufen, die ihr nicht gezahlt habt. Was ist da konkret passiert und warum habt ihr es nicht geschafft, die Miete regelmäßig an die Stadt zu überweisen oder auch vorbeizubringen?
Also muss ich nochmal ganz ein bisschen kurz in die Geschichte reingehen. Wir sind ja seit 1994 trägerfrei. Das heißt, bis 1994 waren wir in Trägerschaft der Medizinischen Akademie, und da war das so, dass also der Verein auch keine Miete bezahlt hat, sondern die Medizinische Akademie hat das wahrscheinlich übernommen.
Bis wann?
94. Und das Gebäude an sich war sehr baufällig, und es ist dann 1996 per Stadtratsbeschluss beschlossen worden, das Gebäude zu sanieren. Die Sanierung hat einige Millionen Euro gekostet. Das ist über Städtebaufördermittel und Weimar 99 gemacht worden. Das ist also ein glücklicher Umstand gewesen, dass wir damals das hingekriegt haben, gemeinsam mit der Stadt die Sanierung so umzusetzen. Und seit 2000 haben wir das Gebäude so zur Verfügung, wie das jetzt ist. Und seit 2002 haben wir auch einen Mietvertrag mit der Stadt abgeschlossen. Und dieser Mietvertrag ist dann 2013 per Nachtrag nochmal erhöht worden. Also die Mietzahlung ist nochmal erhöht worden. Und der ganzen Kommunikation zu dem Thema ist von unserer Seite immer wieder darauf hingewiesen worden, dass wir natürlich jeden Cent, den wir, oder damals waren es noch, nee, es waren schon Euro, jeden Cent, den wir da reinstecken, in die Miete und auch übrigens in die Nebenkosten, da müsste man auch nochmal drüber reden, dass der uns natürlich fehlt, um diese Inhalte hier zu verwirklichen, die wir machen wollen. Das ist eben nicht nur die Veranstaltungstätigkeit, wir sind auch in vielen Bereichen neben der klassischen Veranstaltungstätigkeit aktiv und unterstützen Projekte im studentischen oder Hochschulkontext. Und das fehlt uns natürlich dann vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir ja als Studierendenzentrum auch, sagen wir mal, eine moralische Verpflichtung haben, die Preisgestaltung so zu gestalten, dass es auch für Studenten attraktiv ist. Mhm. Und da gab es sicherlich immer mal Schwierigkeiten. Wir haben auch 2002 das Gebäude, oder 2000, als die Sanierung fertig war, das Gebäude quasi nackig übergeben bekommen und mussten also in den letzten 15, 16 Jahren auch viel rein investieren. Alles das, was in dem Gebäude drinsteht, gehört dem Verein, ist also aus dem laufenden Betrieb investiert worden, und dadurch und natürlich auch durch saisonale Schwankungen, vor allen Dingen, wenn vorlesungsfrei ist, wenn Semesterferien sind und so weiter, gibt es schon immer mal ein paar Schwierigkeiten und gab es auch Schwierigkeiten, die wir übrigens glücklicherweise in den früheren Jahren mit der Stadtverwaltung auch immer einvernehmlich lösen konnten. Es ist also nicht so, dass die Stadt irgendwo mal auf Geld sitzen geblieben ist oder uns was erlassen hat oder sowas, sondern wir haben unsere Verbindlichkeiten bei der Stadt auch immer bezahlt.
Mit den Mietschulden und was da gelaufen ist, die Frage, die spare ich mal noch auf. Ich verschone dich da noch ein bisschen, noch mal eine Zwischenfrage zu den Auflagen. Also du hast von einer moralischen Verpflichtung gesprochen, aber es gibt natürlich auch eine vertragliche. In der jetzigen Ausschreibung steht ja ganz klar inhaltlich drin, dass studentische Arbeit zu leisten ist, Kooperation mit Uni und so weiter, also ein Ort der Kultur zu schaffen, direkt als Auflage. Wie ist das im jetzigen Vertrag? Habt ihr da auch eine inhaltliche Verpflichtung? Sind da auch schon im Vertrag Dinge festgelegt, die studentische Arbeit zwingend nötig machen?
Ja, also es ist so, dass wir verschiedene Grundlagen für unsere Tätigkeit haben. Natürlich als Verein haben wir erstmal eine Vereinssatzung und in der Satzung ist genau beschrieben, dass wir als studentisches Kulturzentrum agieren müssen, nach gemeinnützigen Zielen arbeiten sollen und der Förderung von Kunst und Kultur für Studierende verpflichtet sind. So, das ist die Satzung. Und dann gibt es einen Mietvertrag, der basiert auf einem Stadtratsbeschluss von 1996, wo die Stadtverwaltung aufgefordert ist, mit uns einen Mietvertrag abzuschließen und diese Grundsätze dort auch Bestandteil dieses Stadtratsbeschlusses sind. Und genau auf dieser Grundlage hat auch die Stadtverwaltung mit uns den Vertrag abgeschlossen und hat auch in den Mietvertrag reinformuliert, dass wir als studentisches Kultur- und Dienstleistungszentrum agieren müssen und dass wir gemeinnützigen Zielen folgen müssen und dass wir der Förderung von Kunst und Kultur verpflichtet sind. Also ähnlich wie das bei uns auch in der Satzung drin steht. Das heißt, wir dürfen auf Grundlage des Mietvertrages unsere Rechtsform zum Beispiel nicht ändern. Wir dürfen auf Grundlage des Mietvertrages auch nicht an irgendjemand anders untervermieten. Das müssen wir also auch uns genehmigen lassen, außer veranstaltungsbezogen. Und wir dürfen eben auch nicht als reines Profitunternehmen arbeiten. Ne? Das ist auch nicht gewollt von uns. Und wir waren auch damals froh, dass das in dem Mietvertrag so drinsteht, weil jeder weiß, im Verein wechseln ja auch mal die handelnden Personen. Und wir wollten eigentlich was schaffen, was für mehrere Generationen dann auch verbindlich ist. Und das war auch unser Wille, dass das in dem Mietvertrag so reinformuliert wird.
Sagt Markus Hirche, er ist seit 20 Jahren Leiter des Studentenzentrums Engelsburg. Wie es jetzt nun weitergeht mit der Engelsburg, denn die Trägerschaft ist neu ausgeschrieben. Ob sich der jetzige Träger auch bewirbt und wie es da aktuell aussieht, das werden wir besprechen nach einer Musik von Isolation Berlin. Und die sagen, fahr doch einfach weg. Isolation Berlin, fahr weg. Aber einfach wegzugehen oder wegzufahren ist natürlich auch keine Lösung, die Stadt zu verlassen. Einer, der die Stadt nicht verlassen hat, sondern was in der Stadt tun will und sich engagiert seit 20 Jahren, ist Markus Hirche vom Studentenzentrum Engelsburg in der Allerheiligenstraße. Ein klassischer Studentenclub oder doch ein wirtschaftliches Unternehmen, was Studenten mal reinlässt. Ist es wirklich noch ein Studentenzentrum und tatsächlich für Studenten gemacht? Das frage ich Markus Hirche, der derzeit in der Bredouille ist, weil das Studentenzentrum Engelsburg neu ausgeschrieben wurde. Markus, jetzt gibt es ja die Diskussion, was ist die Engelsburg eigentlich? Was soll sie zukünftig sein? Nach Aussagen der Stadtverwaltung gibt es ja dann an der inhaltlichen Arbeit der Engelsburg keine Abstriche. Die sagen, wir schätzen das. Also was ich aus Stimmen von der Stadtverwaltung höre, selbst vom Oberbürgermeister, der sagt, was die da inhaltlich machen, ist okay. Aber es hat eben wirtschaftlich nicht geklappt. Das müssen wir mal auseinandernehmen und vorher die Frage, seid ihr wirklich noch ein reines Studentenzentrum oder ist es einfach ein Club mit angeschlossener Gastronomie?
Ja, da müsste ich mal die Gegenfrage stellen, was ist denn ein reines Studentenzentrum? Also ist das ein Betrieb, der sich von Studierenden oder aus Studierenden heraus organisiert oder ist es ein Betrieb, der als Dienstleister für Studierende aktiv ist? Ich denke mal, der Weg oder die Wahrheit liegt in der Mitte. Es ist so, dass wir zum einen natürlich Studierende haben, die auch Veranstaltungen bei uns organisieren, vor allen Dingen aus den Fachschaften der unterschiedlichen Hochschulen und auch aus Hochschulgruppen. Also es gibt da also auch mehrere Veranstaltungen, die jetzt nicht mit einer klassischen Studentenparty zu tun haben, die einfach unsere Räumlichkeiten nutzen, die sie übrigens schon seit den 90er Jahren auch kostenfrei nutzen können und dort eben einfach auch ein Podium haben und sich dort auch präsentieren können in Räumlichkeiten, die wir quasi pflegen und instand halten und auch die ganzen Nebenkosten bezahlen. Ich denke, es ist wichtig, wenn man so einen Betrieb als regelmäßigen Betrieb aufrechterhält, dass man da auch Strukturen im Hintergrund hat, die das auch bewerkstelligen können. Also es geht sicherlich nicht, dass man eben das nur auf Ehrenamt aufbaut. Dazu ist es einfach zu groß. Und es geht auch nicht, wenn man sich insgesamt die Struktur hier in Erfurt anguckt, was so für Aus- und Weggehstätten existieren, dass man das alles so niedrigschwellig macht, dass man dann zum Schluss Schwierigkeiten hat. Es gibt gesetzliche Vorschriften. Wir sind eine Versammlungsstätte. Wir müssen Brandschutzauflagen erfüllen, wir müssen ja auch Steuern bezahlen, also wir müssen auch Umsatzsteuer abführen, wir müssen für die Mitarbeiter, die bei uns angestellt sind, auch die Sozialabgaben leisten und so weiter.
Hoffe ich doch.
Es ist so, dass es also, ja, das ist auch so, es ist so, dass das natürlich ein relativ großer Aufwand ist und dass es dafür einfach auch Strukturen braucht, die das rechtlich sauber abwickeln können. Und deswegen haben wir eben auch festangestellte Mitarbeiter, die für bestimmte Bereiche einfach zuständig sind. Und die gesetzlichen Auflagen beziehungsweise auch die Dokumentationspflichten sind auch immer stärker und immer größer geworden in den letzten Jahren, sodass man da einfach auch viel tun muss, damit man auch auf dem Pfade des Gesetzes weiter wandelt bei der ganzen Geschichte.
Soweit so gut. Die inhaltliche Diskussion, da hast du sicher auch die ähnliche Aussagen gehört, dass die Stadtverwaltung, auch Stadtpolitik sagt, Mensch, was da inhaltlich läuft, ist tippitoppi. Das wollen wir weiter erhalten. Das wird ja auch deutlich in der Neuausschreibung, dass es da keine inhaltliche Neuausrichtung geben soll. Es hat eben nur wirtschaftlich nicht geklappt. Und das ist jetzt die Frage, wie kann das passieren, dass dann manchmal Mietschulden in fünfstelliger Höhe aufgelaufen sind, dass ihr das Geld bar vorbeigebracht habt und dass es Jahre immer Probleme gab. Also wenn man mit Leuten aus der Stadtverwaltung spricht, die sagen, ja, das ist ja kein neues Problem, es hat einfach nicht geklappt, hat nicht funktioniert und wir konnten das nicht weiter deckeln und wir mussten jetzt was tun. Wenn du dich jetzt in die Rolle der von Leuten aus dem Finanzdezernat reinversetzt, ist es dann nicht nachvollziehbar, dass die irgendwann die Nase voll haben und jetzt die Notbremse gezogen haben?
Schwierig. Also erstmal möchte ich der Aussage widersprechen, dass es nicht geklappt hat. Es ist so, dass das Gesamtkonzept schon sich trägt und dass wir auch alle unsere Verpflichtungen immer erfüllen. Das Problem sind halt saisonale Schwankungen, die wir haben und im letzten Jahr waren es halt ein paar Sondereffekte, die uns dazu gezwungen haben, zum Schluss auch so zu agieren oder mich dazu, ich muss das ja verantworten, gezwungen haben, so zu agieren ich finde es auf der einen Seite sicherlich aus Sicht eines Kämmerers verständlich, dass er sein Geld pünktlich haben will. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr bedenklich, dass man einfach in keinster Weise auch mal mit uns darüber redet. Also es ist so, dass ich im Frühjahr letzten Jahres versucht habe, da ins Gespräch zu kommen und das nicht funktioniert hat aus unterschiedlichsten Gründen. Und die Werte, die wir verschaffen und die ja auch allgemein anerkannt sind, sagen wir mal, auch nicht da in irgendeiner Form eine Rolle spielen, sondern die Diskussion um diese ausstehende Miete, die im letzten Jahr dann eben auch so eine Größenordnung angenommen hat, wie du jetzt angesprochen hast, in den Vordergrund rückt bei der ganzen Geschichte und man sich darüber nicht unterhält, wie kann man denn überhaupt ein studentisches Zentrum mit den Rahmenbedingungen realisieren. Es ist ja so, dass auch allgemein diskutiert wird, dass die Miete eigentlich Peanuts sind, wenn man sich das Gebäude anguckt mit der Lage und mit den Flächen, die wir zur Verfügung haben. Das kann man so sehen, wenn man das rein gastronomisch sieht, aber es ist natürlich so, dass das Gebäude an sich ja in der Gänze gar nicht gastronomisch komplett genutzt werden kann und zum anderen ist es auch so, dass natürlich das Konzept von uns auch abverlangt, auch per Mietvertrag abverlangt, dass wir die Sachen querfinanzieren müssen, dass wir den Betrieb selbst verwaltet organisieren müssen, was wir übrigens auch gerne tun und wir sind eigentlich auch froh, dass wir gar nicht so von den Fördermitteln abhängig sind. Es gab ja in den letzten Jahren auch immer wieder Diskussionen um Streichungen bei anderen Trägern, die hier in Erfurt kulturell aktiv sind und das konnten wir sagen wir mal, begleitend beobachten, aber wir mussten uns im Endeffekt damit nicht beschäftigen, weil wir uns schon immer selbst finanzieren mussten. Es gibt, denke ich mal, in jedem Unternehmen oder auch bei jeder Privatperson immer mal Situationen, wo es einfach mal eng ist. Und wir haben auch in den letzten Jahren vor 2013, wir haben 2013 nochmal eine Mieterhöhung bekommen, vor 2013 immer gemeinsam mit der Stadtverwaltung auch eine Lösung gefunden. Warum das jetzt im letzten Jahr so eskaliert ist, kann ich irgendwie also nicht so richtig nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil ich schon denke, dass es also durchaus auch möglich gewesen wäre, mal ein Gespräch zu führen.
Aber hat es denn nicht auch Gespräche gegeben mit der Stadtkämmerei, mit Frau Pablich und so weiter?
Ja. Also mit Frau Pablich habe ich erst wieder gesprochen, als die Kündigung schon ausgesprochen war.
Zur Kommunikation nochmal, das ist ja das, was ich von vielen Seiten höre, was kritisiert wird, dass die Stadtverwaltung aus der Kalten euch die Kündigung geschickt hat, und das war ja kurz vor Weihnachten, wenn ich das richtig verstehe. Die flatterte dann ins Haus mit der Ansage, Besen rein übergeben am 15.12., also kurz vor Weihnachten, was natürlich eine Katastrophe ist. Seit über 20 Jahren existierender Betrieb soll dann plötzlich zum 15.12. raus. Dann gab es Gespräche mit der Stadtverwaltung, und dann habt ihr den Termin nochmal nach hinten verlegen können?
Ja, wir haben den Termin nicht nach hinten verlegt. Also wir haben gleich argumentiert, dass wir die Kündigung so nicht anerkennen. Da gibt es auch eine rechtlich unterschiedliche Betrachtung für den ganzen Sachverhalt. Da würde ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen wollen, aber die Stadtverwaltung hat dann von sich aus, also bei dem Gespräch mit Frau Pablich, uns die Möglichkeit gegeben, bis zum 31.01. drin zu bleiben.
Das sind auch verstrichen jetzt. Also ja, seid ihr jetzt illegal drin, oder wie ist jetzt der Status?
Ja, das ist ja letzte Woche schon mal thematisiert worden. Also wir sind jetzt drin und machen auch ganz normal weiter. Wie unser Status im Moment ist, kann ich gar nicht sagen. Wir sind, wie gesagt, im Moment in der Prüfung, beziehungsweise im Schriftverkehr in der Prüfung mit der Stadtverwaltung, ob die Kündigung überhaupt rechtswirksam ist. Und wenn sie nicht rechtswirksam ist.
Ihr habt das angefochten, dass diese Kündigung rechtskräftig ist. Das läuft gerade noch. Ja. Und ihr werdet euch natürlich auch bewerben für die bei der Neuausschreibung.
Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren immer mal wieder versucht haben, unser Konzept auch den Rahmenbedingungen anzupassen. Ich denke, dass das in vielen Bereichen auch funktioniert hat. Wir haben ja auch gut laufende Bereiche. Wir haben in den letzten, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Jahren sicherlich die ein oder andere Veranstaltung auch durchgeführt, die nicht so angenommen wurde. Das heißt, es verändert sich auch, das Weggehverhalten ändert sich, die Ansprüche der Zielgruppen ändern sich. Und da muss man auch permanent darauf reagieren. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, die uns jetzt auferlegt worden ist, auch um unser Konzept nochmal auf den Prüfstein zu packen und vor allen Dingen auch um unsere Struktur nochmal dem anzupassen, was jetzt möglich ist, weil wir hatten schon mal eine Strukturänderung vorgesehen.
Was heißt das konkret? Das ist mir jetzt ein bisschen zu schwammig.
Na, konkret ist es ja so, wir agieren als Verein, und wie jeder weiß, ein ehrenamtlicher Verein wird eben auch durch ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsmitglieder geleitet. Das ist bei der Größe des Betriebes und dem, der persönlichen Verantwortung auch persönlichen Haftung von Vorstandsmitgliedern ein relativ
schwieriges Unternehmen. Dass man sich das vorstellen kann, kannst du über Umsatzzahlen sprechen, was da, wie groß der Betrieb ist? Wir haben über 18 Festangestellte gesprochen.
Ja, und das kann sich jeder selber ausrechnen. Also wir haben auch im fünfstelligen Bereich jeden Monat Sozialabgaben zu zahlen. Wir haben im fünfstelligen Bereich jeden Monat Umsatzsteuer abzuführen. Wenn man das nicht fristgemäß macht, dann gibt es theoretisch auch eine Durchgriffshaftung auf Vorstandsmitglieder. Und wir hatten in den 2000ern, Anfang der 2000er, als das Unternehmen so Stück für Stück gewachsen ist, schon massive Probleme, Leute zu finden, die aus dem studentischen Kontext kommen, die sagen, ich ziehe mir den Schuh an, ich mache jetzt hier mal einen
Schatzmeister. Oder halt die Birne hin.
Halt die Birne hin, auf Deutsch gesagt. Ne? Und haben dann versucht, unsere Struktur so zu ändern, dass wir auf eine rechtlich saubere Basis kriegen. Das konnten wir nicht machen, weil wir unter anderem die Untervermietung verboten bekommen haben, beziehungsweise die uns nicht genehmigt wurde von der Stadtverwaltung. Und dann haben wir uns 2009 entschieden, dass wir die Vorstandstätigkeit für einen begrenzten Zeitraum, nämlich für 5 Jahre, von 10 bis 15, von 2010 bis 2015, auf den hauptamtlichen Geschäftsführer übertragen. Ich habe also zum einen gewählter Vorstandsvorsitzender und auf der anderen Seite aber auch Geschäftsführer. Und wir suchen seit 2010 auch noch eine Alternativlösung, dass man diese Funktionen wieder voneinander trennt. Leider ist es das bis jetzt noch nicht gelungen. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit im Rahmen dieses
Das ist ein schönes Paket, was du dann zu tragen hast als hauptamtlicher Geschäftsführer, als Leiter und dann noch sozusagen haftbar sein als Vorstand.
Ja.
Das ist ein...
Ja, es gab halt damals keine andere Möglichkeit. Wir haben keine andere Möglichkeit gesehen und haben dann eben uns für diesen Schritt entschieden. Es ist natürlich klar, ich war 2009 14 oder 15 Jahre schon in dem Unternehmen tätig, und man möchte ja auch nicht aus strukturellen Gründen dann sagen, wir schließen jetzt den Laden zu, weil wir finden keinen mehr, der den Vorstand macht. Ne? Also ich bin schon immer grundsätzlich der Meinung, dass die handelnden Personen auch die Verantwortung tragen müssen. Und das kann man natürlich schlecht machen, indem man sagt, es gibt halt einen Geschäftsführer, der den Betrieb bewerkstelligt, und dann gibt es einen ehrenamtlichen Vorstand, der das gar nicht überblicken kann, der dann dafür aber haftet. Ne? Also das ist schon ein schwieriges
Unterfangen. Der hat ja so eine Funktion von einem Aufsichtsrat, um ein bisschen drauf zu gucken.
Ja, den haben wir ja auch. Also es ist so, dass die Struktur eben nicht heißt, es gibt jetzt einen Vorstandsvorsitzenden und der macht, was er will, und ist da auch nicht rechenschaftspflichtig, sondern wir haben auch noch zwei weitere Gremien neben der Mitgliederversammlung eingeführt zu diesem Zeitpunkt 2010. Wir haben also zum einen einen Aufsichtsrat, der die inhaltliche, wirtschaftliche Geschichte betrachtet, und dann haben wir einen sogenannten Mitgliederbeirat, der sich eigentlich um Vereinsaktivitäten kümmert, weil natürlich mein Fokus als Geschäftsführer eher auf den Geschäftsbetrieb liegen muss.
Mhm. Abschließende Frage noch für diese Runde, zwar eine Musik spielen, die auch in der E-Book dann live zu hören ist. Die Zukunft, wird jetzt diskutiert, der E-Burg, und jetzt gibt's ja auf die Kampagne Ich bin E-Burger ja auch viele Reaktionen. Mhm. Ist das erstmal positiv, dass so viele Leute doch dann Solidarität zeigen, oder würdest du dir noch mehr positive Reaktionen wünschen? Wie ist da das Feedback und wie erlebst du die öffentliche Debatte?
Ja, unterschiedlich. Also es ist so, dass wir natürlich sehr viel Feedback von Leuten bekommen, die Engelsburg lieben, schätzen und auch regelmäßig nutzen. Da haben wir ja eine Unterschriftenaktion gemacht, Ich bin E-Burger, eine sogenannte Unterstützerliste. Das ist jetzt keine Petition im klassischen Sinne, sondern es ging eigentlich darum, dass einfach mal ein Statement abgegeben wird, stehe ich zu dem Laden, so wie er existiert, oder möchte ich da was anderes haben? Das ist die eine Geschichte. Dann haben wir eine Interessenbekundung auf unserer Homepage veröffentlicht, beziehungsweise veröffentlicht jeden Tag eine neue, wo Leute, Institutionen, aber auch Privatpersonen, die mit uns in den letzten Jahren viel zusammen gemacht haben, einfach mal darstellen, wie ihr Empfinden ist, wie sie uns sehen, wie sie uns wahrgenommen haben, weil wir schon merken, dass in der öffentlichen Diskussion sehr stark eben auf Partys und sowas abgestellt wird und natürlich in der Breite der Masse gar nicht bekannt ist, was wir nebenbei alles so machen. Das betrifft dann immer die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, öffentliche Wahrnehmung ist eben da schon ein bisschen getrübt aus unserer Sicht. Und das finden wir auch gut. Es gibt natürlich aber auch kritische Stimmen, die sind ja auch bei einigen Facebook-Foren und so weiter diskutiert worden, was ich persönlich ja gar nicht so schlecht finde. Wenn man sich jetzt mal auch öffentlich, inhaltlich damit auseinandersetzt, was will man eigentlich mit einem Studentenzentrum, finde ich das eher als Chance, als dass es jetzt, dass es als Kritik wahrgenommen wird, sondern wir versuchen schon seitdem ich das in dem Unternehmen mache, immer wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit den Nutzergruppen ins Gespräch zu kommen. Und es hat sich natürlich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten einiges in der Studierendenlandschaft verändert. Es gibt halt keine Studenten mehr, die 17, 18 Semester studieren und sich nebenbei sozial oder auch kulturell oder auch politisch engagieren können, sondern mit der Einführung dieses Bologna-Prozesses, wo die Bachelor-Master-Studiengänge eingeführt worden sind, ist es halt so, dass die Hochschulen ein sehr straffes Programm für die Studenten haben und da relativ wenig Freiraum bleibt, sich nebenbei noch zu engagieren. Und deswegen hat sich das in den letzten Jahren auch immer stärker ausgedünnt. Und das sind auch immer die gleichen Leute, die sich engagieren. Die sind dann im Studierendenrat engagiert oder in einer Fachschaftsgruppe oder einer Hochschulgruppe. Und da ist sind eben die Interessenslagen von den Leuten einfach unterschiedlich.
Mhm. Glaubst du, dass es einen Bedarf gibt, dass auch Studenten, die sich politisch, sozial, kulturell engagieren, auch eine Heimstatt in der Engelsburg finden könnten oder ihn auch finden, dass es nicht so ein reiner Dienstleistungsbetrieb für Studierende wird, sondern dass man sagt, okay, da können sich politische Gruppen ansiedeln, da läuft auch sozusagen auch vielleicht auch Bildungsarbeit, politische Arbeit im eigentlichen Sinne und nicht ausschließlich Party?
Ja, den gibt es definitiv, und es ist ja auch so, dass das bisher schon gemacht worden ist. Das ist auf alle Fälle ausbaufähig, und ich laufe auch schon seit Jahren von A nach B und sage das den Leuten, dass sie also die Räumlichkeiten nutzen können, dass sie sich verwirklichen können. Wir haben, wie gesagt, schon immer die Regelung, dass von Studierendengruppen, die also an den Hochschulen angesiedelt sind, die Räumlichkeiten auch mietfrei genutzt werden können. Also sie müssen da auch keine Kosten bezahlen, sondern können also sich ganz normal dort aufhalten. Das ist ja auch der Sinn und Zweck und das Ziel dieses Studentenzentrums. Wir wollen natürlich Veranstaltungen selber kreieren, wir wollen aber auch mit Partnern zusammenarbeiten und wir wollen aber auch mit für die Leute, die sich engagieren wollen, aber eigentlich nicht Vereinsmitglied werden wollen oder in die Struktur so tief eintauchen wollen, sondern im Endeffekt dieses Podium nutzen, diesen Ort nutzen wollen, für die wollen wir auch da sein, und dafür braucht es natürlich auf der anderen Seite auch einen Background von Leuten, die dann auch tagsüber da sind, die das alles mit denen vereinbaren und dann das auch absichern, dass es zum Schluss abläuft.
Ein gutes Beispiel dafür dafür ist, dass die Studentenredaktion, die sich ja vor, war das 15 Jahre her? Also die erste Studentenredaktion von Radio Frei hat sich in der Engelsburg gegründet, damals noch Mescalito. Mhm. Jetzt ist die Frage, war das eine andere Zeit? Das war eben vor dem Bologna-Prozess, da haben sich, also da war das völlig klar, dass ich unheimlich viel Zeit auch in das außerhalb des Studiums verbringe, indem ich mich politisch engagiere, zum Beispiel eine Studentenredaktion aufbaue. Das war eine der größten Redaktionen bei Radio Frei, die sozusagen aus der E-Book heraus kamen, sich dort auch getroffen haben, da gab es auch ein eigenes Studio und so weiter, die haben das halbe Radio dominiert. Ja. Sind diese Zeiten vorbei oder liegt das jetzt an den Strukturen der E-Book oder am Bologna-Prozess oder ist es ein anderer Zeitgeist?
Es ist auf alle Fälle ein anderer Zeitgeist. Ich wage mal zu behaupten, dass sagen wir, das Engagement von vielen jungen Leuten mittlerweile nicht mehr so stark ist und das Anspruchsdenken auf der anderen Seite sehr hoch. Damit muss man aber umgehen. Ich meine, wir können uns ja die jungen Leute jetzt nicht umerziehen, sondern wir müssen im Endeffekt auf diesen geänderten Zeitgeist auch reagieren können. Wir wollen aber da schon trotz alledem die Möglichkeit schaffen, dass man sich in irgendeiner Form verwirklichen kann. Ne?
Das soll auch nach wie vor in der Zukunft gehen.
Ja, das ist ja, das ist elementarer Bestandteil unserer Tätigkeit. Wir machen bei so vielen Projekten mit, wo sich Leute auch ehrenamtlich engagieren. Wir unterstützen seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, das Projekt Erfurt Renn zum Beispiel auf dem Domplatz, wo es um, sagen wir, Verständnis zwischen den Kulturen geht und man da zum Schluss Lehrer in Schulklassen schickt, die dann was über ihr Heimatland erzählen und einfach auch für Internationalität werben. Wir machen seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Studentenwerk das Café International, wo ausländische Studierende ihre Heimatländer vorstellen und man also mit den Leuten auch ins Gespräch kommen kann. Alles solche Projekte, die nebenbei mit organisiert werden, sind ein wichtiger Bestandteil des Hauses und wir wollen das auch erhalten und wir wollen das auch mitfinanzieren und das ist, denke ich mal, eine ganz große Schwierigkeit bei dieser Ausschreibung, so wie sie jetzt gemacht ist, dass es eben auch schwer von einem x-beliebigen Betreiber umzusetzen geht.
Hm. Das heißt, ihr werdet euch bewerben. Wie sind da die Fristen jetzt nochmal als wirklich letzte Frage, bevor wir was von Richie Ramone hören?
Der 18.03. ist der letzte Abgabetermin. Das ist ein Freitag und ja, wir werden das dann bis dahin auch abgeben und denken, dass wir auch eine starke Bewerbung abgeben können. Und
über die Rolle des Stadtrats, denn der hat ja damals auch über die Trägerschaft entschieden, ob das diesmal auch wieder so wird und was es auch für eine politische Diskussion im Rathaus unter den ehrenamtlichen Stadträten gibt in der Verwaltung, werden wir gleich besprechen. Nach einer Musik von Richie Ramone, die in der Engelsburg spielen oder der in der Engelsburg spielt, genauer gesagt, muss ich das mal ganz kurz gucken, am 27. Februar, das ist ja bald.
Am Samstag.
Ist es der Ramone von den Ramones?
Ja, genau.
Richtig, der...
Ja.
Ja. Ja. Der kommt in die Engelsburg am 27.02. Dots and Flex heißt die Reihe, Richie Ramone und Special Guests. Diese Aussetzer, die gibt es dann wahrscheinlich nicht, wenn Richie Ramone live spielt am 27. Februar in der Engelsburg im besetzten Haus, also könnte man sagen, also in der besetzten E-Burg. Das ist vielleicht für einige anziehend, dass jetzt der Betrieb des jetzigen Betreibers ja irgendwie rechtlich auf eigenartigen Füßen steht. Was macht das mit den Verträgen, wenn dann also am 1.4. spielen die Aeronauten, da sind ja Verträge gemacht, nicht nur also mit Zulieferern, aber auch mit Bands, mit Künstlern. Das macht doch das Arbeiten wahrscheinlich ziemlich schwierig, das frage ich mal Markus Hirche, dem Leiter des Studentenzentrum Engelsburg. Markus, kann man dort noch weiter arbeiten unter den jetzigen Bedingungen? Es ist ja rechtsfreier Raum oder wie ist das jetzt?
Ja, also man kann schon weiterarbeiten. Wir haben ja, wie gesagt, eine differenzierte Rechtsauffassung zu der Kündigung. Das ist der erste Punkt. Und wir gehen davon aus, dass die Stadtverwaltung auch das wiedergibt oder darstellt, was zum Beispiel auch Herr Hilger in der Zeitung angekündigt hat, dass es keinen Leerstand geben wird. Also dass es in
irgendeiner Form... Das ist der Dezernent, der auch für die Immobilien zuständig
genau,
ist.
Genau, ja. Dass man da jetzt auch nicht irgendeinen Leerstand provoziert, der dann sehr aufwendig auch wieder irgendwie zurückgedreht werden muss oder im Zweifel dann eben von einem neuen Betreiber, wenn es denn einen neuen Betreiber gibt, dann wieder alles neu gefüllt werden muss. Also wir sind schon der Meinung, dass wir die Diskussion jetzt ein bisschen versachlichen, ganz normal weiterarbeiten und das sind wir natürlich unseren Mitarbeitern zum einen, die natürlich verunsichert sind, schuldig, aber das sind wir natürlich auch unseren Partnern schuldig. Wir haben also auch mit vielen Veranstaltern, die bei uns von öffentlichen Veranstaltungen bis hin zu Privatveranstaltungen vertraglich schon gebunden sind, Gespräche geführt in der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen. und versuchen da, sagen wir mal, ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil wir schon auch denken, dass wir unabhängig von der rechtlichen Betrachtung auch ein sehr aussichtsreicher Kandidat für das Interessenbekundungsverfahren sind. Wir haben die Möglichkeit, dass wir darstellen können, dass alles das, was da drin gefordert wird, auf alle Fälle von uns erfüllt werden kann. Und müssen natürlich auch unter Beweis stellen, und das ist uns auch bewusst, dass wir ein schlüssiges Finanzkonzept
Das ist der Dreh- und Angelpunkt.
Ja, das wird wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt sein.
Lasst ihr euch da beraten?
Ja, da lassen wir uns beraten. Wir haben uns auch in den letzten Jahren schon beraten lassen, aber wir sind da also in intensiven Gesprächen mit verschiedensten Akteuren und werden da auch, denke ich mal, eine starke Bewerbung abgeben. Inhaltlich mache ich mir da nicht so sehr viele Sorgen, wobei man natürlich, das hatte ich schon mal gesagt, wir versuchen schon auch diese Gelegenheit jetzt zu nutzen, um uns auch nochmal in bestimmten Bereichen neu aufzustellen. Und sagen wir mal, wie hat Herr Bese das in einem Zeitungsartikel ganz nett gesagt, das Profil der Engelsburg schärfen. Also das ist schon auch unser
Scheitern Ziel. Als Chance oder erstmal sozusagen oder ein Schuss vom Bug jetzt.
Ja, Schuss vom Bug hätte anders ausgesehen, da hätte man vielleicht vorher mal geredet. Das hätte ich mir gewünscht im Nachhinein. Das wäre für vieles einfacher gewesen und ich denke, dass wir das auch verstanden hätten. Jetzt ist es halt so gekommen, wie es ist und trotz alledem müssen wir als Verein, wir haben gestern Mitgliederversammlung gehabt, einfach das auch nochmal inhaltlich ganz klar beschreiben, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich machen. Da sind wir uns recht klar.
Macht ihr das auch transparent? Wird es vielleicht demnächst mal eine Diskussion geben, wo man sich auch mal Fragen stellen kann, auch an die anderen Akteure, also nicht nur an dich, ja. Dass man das auch debattiert, dass man sich einmischen kann?
Ja, das würden wir uns wünschen. Das gibt es auch erste Gespräche, dass wir das vielleicht sogar mit der Studentenradio Redaktion machen, die hier bei Radio Frei ansässig ist.
Wäre ja folgerichtig. Ne?
Ja, wäre folgerichtig, dass man einfach auch Vertreter der Studierendenräte oder auch mal einen Vertreter aus der Kulturdirektion dazu nimmt und das öffentlich mal diskutiert. Was wollen eigentlich die verschiedenen, ich sag mal, Anspruchsgruppen von uns und was sollen wir dafür erfüllen?
Und
immer unter dem Aspekt natürlich auch, dass uns schon klar ist, dass die Stadtverwaltung oder auch die Stadt Erfurt an sich kein Geld hat, um das quer zu finanzieren oder zu alimentieren. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen das schon, dass es sich selber weiter trägt, weil das hat natürlich auch Vorteile. Man ist relativ klar in dem, was man plant und man ist weniger abhängig von zum Beispiel haushalterischen Zwängen.
Nun gibt es diese politische Diskussion bei den ehrenamtlichen Stadträten, also sozusagen auf der parlamentarischen Ebene, da gibt es auch Vorstöße, dieses Interessenbekundungsverfahren auszusetzen, sagen, also warum soll das Ding neu ausgeschrieben werden? Das wird noch politisch zu diskutieren sein, das ist sozusagen noch offen und man hört natürlich auch viel Zustimmung und Zuspruch für die Arbeit in der Engelsburg, die ihr gemacht habt. Wäre das für dich eine Option zu sagen, das Interessenbekundungsverfahren wird gestoppt oder ist das rechtlich doch gar nicht möglich?
Also theoretisch ist das rechtlich schon möglich. Da gibt es auch in der Stadtgeschichte Fälle, wo das schon passiert ist. Das wäre natürlich für uns auch eine Option, darüber nachzudenken. Also uns geht es ja nicht darum, dass wir jetzt diese Situation jetzt haben wollten. Ne? Also wenn das Interessenbekundungsverfahren gestoppt würde, dann wäre das für uns eine Chance, auch inhaltlich zu diskutieren. Natürlich
ein neuer
auch
Vertrag muss wahrscheinlich gemacht werden, denn der ist ja gekündigt.
Ja, man kann auch eine Kündigung zurücknehmen. Also das ist aus unserer Sicht jedenfalls möglich.
Politisch alles möglich.
Das ist politisch alles möglich. Das müssen die Stadträte und Stadträtinnen entscheiden. Aber es ist so, dass das eine der möglichen Optionen ist. Es ändert nichts daran, dass wir uns unsere Leistung und das, was wir tun, beschreiben müssen. Das müssen wir auch nach einem vielleicht gestoppten Verfahren, bei Gesprächen müssen wir das sowieso machen. Und deswegen arbeiten wir da auch dran und werden das also so schnell wie möglich auch aufgeschrieben haben, beziehungsweise so zusammengefasst haben, dass man es eben doch abgeben kann.
Du gehst davon aus, Markus, dass die Stadträte, dass es eine parlamentarische Entscheidung über die Trägerschaft gibt, denn das war es damals ja 96 ja auch schon. Also eine politische Entscheidung, wer die Trägerschaft übernimmt. Dementsprechend sollte dann natürlich der Antrag und auch die Bewerber öffentlich und transparent sein, dass sich Stadträte und auch die Öffentlichkeit ein Bild machen können.
Ja, also das kann ich nur stark hoffen, weil es ist ja so, dass die Stadt Erfurt damit wirbt, dass sie auch eine Hochschulstadt ist und ich finde, dass man so eine wichtige Institution wie die Engelsburg, die seit jetzt mittlerweile 48 Jahren als studentischer Anlaufpunkt existiert, dass man darüber, wer da Betreiber ist oder auch zukünftig sein soll, sicherlich nicht Liegenschaftsamt entscheiden kann, sondern das muss schon eine inhaltliche Debatte sein. Natürlich auch eine Debatte über die finanziellen Rahmenbedingungen, aber trotz alledem muss, denke ich mal, ein gewähltes Stadtparlament zum Schluss, ob nun im Ausschuss oder im Stadtrat selber, darüber entscheiden können, was wollen wir als Stadt eigentlich. Also ich denke, das kann man nicht auf einer kleineren Ebene machen, sondern
nicht auf Verwaltungsebene.
Nicht auf der Verwaltungsebene, sondern es muss schon im Endeffekt auch die Parlamentarier berühren und dann im Endeffekt müssen sie sich auch dazu positionieren
können. Gibt es da Versäumnisse auch in der Kommunikation, vielleicht auch eurerseits, zu sagen, Mensch, wir haben jetzt wirtschaftlich finanziell ein Problem gehabt, wir hätten uns schon eher mal da einen Hilferuf auch an die Politik geben können oder hätte die Stadtverwaltung schon eher das mal thematisieren müssen und Stadträte ins Bild setzen. Was kann man da zukünftig in der Kommunikation besser machen?
Also wie die Abläufe innerhalb Stadtverwaltung und Stadtrat sind, das ist mir nicht so ganz klar. Also da würde ich mich auch jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen, was wer hätte wann machen müssen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, auch von Stadträten, wie man damit hätte umgehen müssen. Es gibt einige Stadträte, die sagen, sie finden das also grundsätzlich sehr bedenklich, dass so eine Ausschreibung im Amtsblatt steht und zum Beispiel der entsprechende Ausschuss nicht mal einbezogen wurde. Das ist eine Sache, die kann ich jetzt nicht weiter bewerten. Das kann ich nur so entgegennehmen. Natürlich gibt es Versäumnisse von unsererseits, was die Kommunikation mit der Stadt an sich betrifft. Wobei die Stadt an sich ist ja auch
Stadtverwaltung
die
oder,
Stadt.
Ja, oder die Stadträte.
In beide Richtungen. Also man hätte sicherlich auch im Herbst letzten Jahres oder im Frühherbst, Spätsommer letzten Jahres auch nochmal auf die entsprechenden Akteure in der Stadtverwaltung zugehen können. Das wird mir ja jetzt auch vorgeworfen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe es halt im Frühjahr versucht, bin da abgeblitzt und habe dadurch im Endeffekt keine realistische Chance gesehen, dass man da also nochmal ins Gespräch kommt. Was wir auf alle Fälle in den letzten Jahren nicht gemacht haben, das ist allerdings auch bewusst passiert, ist, dass wir uns also sehr stark mit, sagen wir mal, städtischen Strukturen, vor allen Dingen was Stadtrat und so weiter betrifft, vernetzt haben. Ich bin zwar seit einigen Jahren Mitglied im Kommunalen Hochschul- und Studierendenbeirat mit beratender Stimme, habe also da kein Stimmrecht. Es ist aber so, dass die Anliegen der Studierenden insgesamt auch im Stadtrat oder auch in der Stadtverwaltung eher eine untergeordnete Rolle spielen und da hätte mehr passieren können und da hätten wir auch transparenter sein können, damit also jetzt auch bestimmte Missverständnisse oder Vorstellungen, was wir da eigentlich so machen und wie wir das machen, gar nicht erst aufkommen. Das wird sich sicherlich ändern in der Zukunft, weil aus Fehlern lernt man ja. Das ändere ich aktuell, weil ich also sehr intensiv in Gesprächen vor allen Dingen mit Stadträten und Stadträten bin, aber das wird also definitiv ein Bestandteil unserer Arbeit in Zukunft sein.
Ihr seid keine Allerheiligen, obwohl ihr in der Straße seid. Also das heißt, ihr habt auch Fehler gemacht in der Kommunikation,
ja.
Auch vom Konzept her, das werdet ihr auswerten, ändern und in das neue Konzept dann auch in die Bewerbung einfließen lassen.
Ja, wir haben also gestern das in einer Mitgliederversammlung sehr intensiv analysiert, gestern Abend, und haben uns einen Plan gemacht, wie wir damit jetzt umgehen. Wir werden in 2 Wochen die nächste Mitgliederversammlung haben, wo wir unser Konzept sagen wir einem Feinschliff nochmal unterziehen, sodass also das, was wir dann zum Schluss abgeben, auch wirklich ein Statement der gesamten Mitgliedschaft des Vereins ist und nicht was jetzt ich mit meinen Mitarbeitern aufgeschrieben habe, sondern dass schon der Vereinswille wiedergegeben wird.
Nun wird ja auch viel polemisiert jetzt in der Debatte und eine Polemik ist, wieso denn einem großen Fußballverein, also RWE, ja, Mieten gestundet worden sind und der E-Book nicht. Er sagt ein Vertreter aus der Stadtverwaltung, dieser Vergleich ist nicht zulässig und er ist polemisch. Ist er sicher auch, aber taugt der Vergleich?
Da bin ich jetzt, also ehrlich gesagt, kenne ich jetzt die Vorgänge bei Rot-Weiß Erfurt nicht, obwohl ich Vereinsmitglied bei diesem Verein bin. Aber das ist jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht genau, was da wie wem gestündet worden ist.
Zumindest gab es eine Diskussion darüber,
ja. und ich denke mal, dass schon da unterschiedliche Interessenslagen und auch, sagen wir mal, Netzwerke da sind im Verhältnis zu uns. Das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe, dass wir da den Fehler gemacht haben, dass wir uns da eher rausgehalten haben. Das war aber, wie gesagt, Ziel. Wir wollten also so wenig wie möglich
unpolitisch sein.
Ja, wir wollten unpolitisch ist nicht das richtige Wort, weil wir bieten ja eine Plattform für, sagen wir mal, auch politische Statements, solange sie auf dem Pfade des Grundgesetzes sind. Und da gibt es auch genug Beispiele in den letzten Jahren. Also es haben alle Vertreter aller demokratischen Parteien bei uns auch schon Veranstaltungen gemacht, ob öffentlich oder auch intern, sodass das kein Problem ist. Aber wir werden natürlich uns nicht politisch äußern oder politisch, sagen wir mal, positionieren in irgendeine Richtung, weil wir eigentlich eher ein Ort sein wollen, wo der politische Austausch stattfindet, wo unterschiedlichste Interessen auch miteinander diskutieren können.
Abschließend noch, Markus Hirche, wenn ich jetzt das Hörer, Studierender bin oder mich engagieren will in der Kultur, kann ich bei euch im Verein mitarbeiten? Wie gesagt, ihr habt Mitgliederversammlungen gehabt, wenn ich jetzt Mitglied werde und sage, ich will mittun oder ehrenamtlich mich einbringen, sagen, jetzt ist da gerade irgendwie ein Aufbruch, eine neue Situation, ein Neuanfang. Kann ich mittun bei euch?
Natürlich, das ist ja auch das Grundprinzip, was wir haben. Wir sind seit 1990 als Verein aktiv und ein Verein hat den großen Vorteil, dass das relativ niedrigschwellige Zugangsvoraussetzungen für die Leute haben, die mitmachen wollen. Das heißt, man wird Vereinsmitglied, bezahlt im Moment bei uns aktuell 5 Euro im Monat Mitgliedschaft, kann viele Veranstaltungen kostenfrei besuchen, kann sich aber eben vor allen Dingen auch ehrenamtlich einbringen und kann an dem Konzept strategisch wie auch inhaltlich mitfeilen. Das ist überhaupt kein Problem und das haben ja auch viele Generationen von Studierenden schon genutzt und das wird auch in Zukunft so sein. Wir wollen also diese Vereinsstruktur trotzdem weiter erhalten, damit es wirklich auch so ist, dass es zum Schluss Studierende auch leicht haben, bei uns mitzumachen. Und das ist überhaupt kein Problem.
Die Veranstaltungen im Studentenzentrum Engelsburg laufen wie gewohnt weiter. Das kann man in den Ankündigungen sehen. Wenn ich mich auf dem Laufenden halten will, was den aktuellen Stand betrifft, was die Bewerbung betrifft, was die Neuausrichtung, Neustrukturierung betrifft, was die politische Diskussion betrifft, wo kann ich mich am besten informieren?
Ja, also wir haben eine Homepage, eburg.de, ganz einfach hintereinander weggeschrieben. Da gibt es also jeden Tag auch Statements von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, die ihre Erfahrungen mit uns wiedergeben und auch, sagen wir mal, zum Schluss auch Wünsche abgeben, wie sie sich das in Zukunft vorstellen. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich auch einen Facebook-Auftritt und man kann uns über Twitter folgen etc. pp. Also die ganzen sozialen Medien sind überhaupt kein Problem. Wir werden aber trotz alledem an dem Wochenende 18. 19. März sicherlich versuchen, nochmal darzustellen, was es alles für Inhalte in der Engelsburg gibt. Also wir werden da ein recht großes kulturelles Programm stricken, sodass also an dem Wochenende relativ viel passieren kann. Und wir werden auch am 19., also am Samstag, dann unser Konzept oder unsere Interessenbekundung öffentlich präsentieren. Ah. Ja, also man kann die dann zum einen bei uns öffentlich wird die vorgestellt, wo man auch nochmal drüber diskutieren kann und zum anderen werden wir die auch online stellen.
Das Ganze auf eburg.de, eburg durchgeschrieben und natürlich kann man das klassisch auch anrufen oder einfach mal vorbeigehen und da nach den Leuten fragen, die da mittun und sich unterhalten, das ist auch möglich.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Es wäre auch gut, wenn alle reingehen, nicht nur vorbei und ja, wir bieten also ein recht umfangreiches Kulturprogramm, wie immer schon. Natürlich ist das jetzt ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass wir vorlesungsfreie Zeit haben. Die Studenten sind in der Endphase der Prüfung beziehungsweise in Semesterferien und richtig durchstarten kann man dann wieder ab 4. April, wenn in beiden Hochschulen das Semester wieder anfängt. Aber nichtsdestotrotz wäre das die ganze Zeit da. Die Gaststätte ist ganz normal geöffnet. Der Club läuft nach Veranstaltungsprogramm und im Café Duktig gibt es auch regelmäßig Veranstaltungen.
Und dass die Aeronauten aus der Schweiz am 1. April spielen in der Eburg ist kein April-Scherz, die kommen wirklich. Ja. Die Aeronauten haben eine neue Platte gemacht, Heinz heißt die, und die werden am 1. April zu Gast sein im Studentenzentrum Engelsburg. Wir hören abschließend ein Stück von den Aeronauten. Ich verabschiede mich bei Markus Hirche. Von Markus Hirche wünsche euch alles Gute, viel Kraft und ich werde die Diskussion weiter verfolgen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, schönen Tag dann.
Danke. Tschüss.